Fünfte Buch Mose, Kapitel 21, die Verse 15 bis 17, hört das Wort Gottes. Wenn jemand zwei Frauen hat, eine, die er liebt, und eine, die er verschmäht, und sie ihm Söhne gebären, beide, die Geliebte und die Verschmähte, und wenn der Erstgeborene von der Verschmähten ist, die Zeit kommt, dass er seinen Söhnen seinen Besitz als Erbe austeilt, kann er nicht dem Sohn der Geliebten vor dem erstgeborenen Sohn der Verschmähten das Erstgeburtsrecht verleihen, sondern er soll den Erstgeborenen, nämlich den Sohn der Verschmähten, anerkennen, indem er ihm von allem, was vorhanden ist, zwei Teile gibt. Denn dieser ist der Erstling seiner Kraft und das Recht der Erstgeburt gehört ihm.
Lasst uns. Mächtiger Gott, himmlischer Vater, Herr, dein Wort ist Wahrheit, aber manchmal wird dein Wort kompliziert. Manchmal ist unser Kopf so durch Sündhaftigkeit verdreht, dass wir nicht verstehen, was deine Wahrheit sagt, Herr. Und wir brauchen deine Gnade, Herr. Wir brauchen deinen Geist, dass er uns erleuchtet und dass er uns Verstand gibt. Und dass er, Herr, uns hilft, diese Wahrheit zu verinnerlichen, damit wir, Herr, danach leben können. So bitten wir, Herr, dass du uns gnädig.
Ich denke, wir alle kennen Geschichten oder haben Geschichten vielleicht sogar selbst erlebt oder zumindest gehört, wo Familien sich zerstreiten. Wir haben als Familie Freunde, bei denen der Mann sich so sehr mit seinem Bruder verstritten hat, dass sein Bruder ihm noch nicht mehr erzählt hat, dass seine Mutter gestorben ist. Und irgendwann hat er angerufen, um nach seiner Mutter zu fragen, und sein Bruder hat gesagt, ja, die ist vor mehreren Wochen schon gestorben. Und er konnte nicht auf die Beerdigung gehen, man hat ihm nicht gesagt, wo das Grab der Mutter ist. Man hat ihm nur mitgeteilt, dass er irgendwo ein Stück Land geerbt hat. Und das ist das Leben in einer gefallenen Welt, in einer Welt, die sündig ist, dass Menschen sich zerstreiten. Und dass eine Mensch den anderen bevorzugt, dass man favoritisiert, dass man vielleicht sogar seinen Lieblingssohn hat. Das ist die Situation, die wir hier vorfinden. Die Wahrscheinlichkeit ist, dass ein Mann den Sohn mehr liebt von der Frau, die er mehr liebt. Dagegen will Gott etwas tun. Dagegen hat Gott Gebote gegeben und er hat das Recht des Erstgeborenen gegeben. Und das ist im Prinzip der Titel der Predigt, das Recht des Erstgeborenen. Doch bevor wir uns mit dem Recht beschäftigen, lasst uns das offensichtliche Problem betrachten, was wir hier haben. Das Problem, mit dem wir uns auseinandersetzen können, es heißt hier, wenn jemand zwei Frauen hat. Aber hat Gott nicht schon in der Schöpfung deutlich gemacht, dass jedermann eine Frau haben soll und nicht zwei Frauen? Wieso geht Gott hier davon aus, dass jemand zwei Frauen hat? Das ist definitiv gegen den Willen Gottes. Es ist letzten Endes Sünde, müsste man sagen, zwei Frauen zu haben. Aber warum gibt es dafür ein Gesetz? Und dann auch noch, dass er die eine liebt und die andere verschmäht. Ich denke, keine von den Frauen, die unter uns sitzt, wäre gerne die Zweitfrau eines Mannes. Oder sogar die Erstfrau eines Mannes, wenn er eine Zweitfrau hat. Weil die Realität ist immer, dass der Mann eine mehr liebt als die andere. Und wir sehen das schon im ersten Buch Mose. Wir sehen es schon bei Jakob, dass er eine Frau mehr geliebt hat als die andere. Dass er die eine Frau bevorzugt hat. Und allein deswegen ist es schon, könnte man schon sagen, es ist falsch, dass man mehrere Frauen hat. Aber wir sehen auch, dass Jesus selbst sagt, dass jeder Mann eine Frau haben soll. Als die Pharisäer zu ihm kommen, um mit ihm zu diskutieren über Scheidung und Wiederheirat, sagt Jesus, der eigentliche Plan ist, dass jeder Mann eine Frau hat und danach leben soll. Und Scheidung hat euch Mose und hat euch das Gesetz nur erlaubt, weil ihr Sünder seid. Jesus sagt, wegen der Hartherzigkeit, die ihr besitzt, wegen der Härte eurer Herzen. Später, wenn wir in den Titus- und Timotheusbrief schauen und es darum geht, wer soll Ältester werden in den Gemeinden, was sind die Qualifikationen für Ältesten, heißt es, er soll Mann einer Frau sein, nicht Mann mehrerer Frauen oder Ehemann sein, sondern er soll Mann einer Frau sein, er soll nur eine einzige Frau. Und das ist der Standard, den Gott an Männer legt. Aber warum haben wir jetzt dieses Gesetz? Wenn jemand zwei Frauen hat, eine, die er liebt und eine, die er verschmäht. Man könnte sogar wörtlich übersetzen, eine, die er liebt und eine, die er hasst. Und das ist ein Kontrastgesetz, den die Bibel öfter benutzt. Wir lesen zum Beispiel, dass Gott sagt, Jakob habe ich geliebt und Esau habe ich gehasst. Und das heißt nicht, dass Gott Esau gehasst hat, im Sinne, wie wir vielleicht hassen auffassen, dass wir einen Menschen nicht leiden können. Sondern es ist ein Kontrast, den die Bibel setzt, um zu sagen, ich habe einen bevorzugt über den anderen. Und denke, deswegen ist die Übersetzung hier ganz passend, wenn sie heißt, die eine liebt er, die andere verschmäht er. Man könnte übersetzen, die eine bevorzugt er der andere. Aber dieses Gesetz gibt es nun mal, warum? Weil auch Israel ein Volk voller Sünder war. Und Israel aus einem Land gekommen ist, wo es nicht nur Polygamie gab, also Ehen mit mehreren Frauen, sondern wo es Hurerei und Prostitution gab und das war normal. Israel ist ein Land gezogen, was umgeben war von Kulturen, wo die Männer mehrere Frauen hatten. Gott wusste genau, dieser Fall wird eintreten. Der Fall wird eintreten, dass einige Männer mehrere Frauen haben. Und der Fall wird vielleicht schon eingetreten sein, wenn Israel ins Land kommt. Und obwohl Gott es nicht gutheißt, obwohl Gott es als Sünde sieht, sehen wir sogar, dass die Könige Israels mehrere Frauen haben. Angefangen von David über Salomo und dann geschweige denn die Söhne Salomos. Alle hatten mehrere Frauen. Und was Gott hier gibt, ist Gnade. Gott ist gnädig, dass er ein Gesetz gibt für einen Fall, der eigentlich nicht hätte eintreten sollen, aber der eingetreten ist aufgrund von Sünde. Gott reguliert das Leben seines Volkes selbst im sündigen Zustand. Das ist das, was wir verstehen müssen. Und das ist der Charakter Gottes. Gott ist gnädig und kommt zum Menschen und gibt ihm Vorschriften und Regulierungen, damit nicht alles aus dem Ruder läuft. Denn, was lesen wir im ersten Buch Mose, bevor er die Flut schickt, Gott sagt, das Trachten des Herzens des Menschen ist böse. Der Mensch ist Sünder und er trachtet nach der Sünde und nach dem Bösen und Gott dämmt es ein durch sein Gesetz. Und wir müssen diese Tatsache verstehen. Das Gesetz Gottes hat mehrere Funktionen. Und eine Funktion ist die Eindämmung von Sünde. Man kann sich die Funktion des Gesetzes merken mit drei Wörtern. Riegel, Spiegel, Siegel. Die erste Funktion des Gesetzes ist eine Riegel, um die Sündhaftigkeit einzudämmen. In diesem Fall haben wir hier vorliegen. Der zweite Nutzen des Gesetzes ist der Spiegel. Das Gesetz hält uns unsere Sünden vor Augen. Es zeigt uns, wie schlecht wir sind. Es zeigt uns, dass wir den Standard Gottes nicht erreichen können, dass wir es nicht schaffen, uns selbst zu erlösen und uns selbst gut genug vor Gott dastehen zu lassen. Und das finden wir ja auch, denn allein die Einleitung, wenn ein Mann zwei Frauen hat, zeigt schon, du hast gegen das Gesetz gesündigt, denn du hast zwei Frauen. Der dritte Punkt ist ein Siegel. Das Gesetz versiegelt uns auch unsere Errettung, denn es ist der Leitfaden für das Leben als Erlöste. Das Gesetz Gottes zeigt uns den Standard, nach dem wir leben, an dem wir uns auch als Christen immer noch messen. Auch wenn wir es nie völlig erfüllen, haben wir die Zuversicht, dass wir mehr und mehr davon erfüllen können, je mehr wir im Glauben wachsen. Wir sehen also, Gott handelt hier gnädig. Und ich denke, das ist das Erste, was wir festhalten müssen, weil wir werden mit diesen Gesetzen noch mehr konfrontiert werden. Wir werden oft mit Gesetzen konfrontiert werden, wo wir sagen, widerspricht Gott sich da nicht selbst, wenn er so ein Gesetz gibt. Aber das ist nicht der Fall. Es ist letzten Endes Gnade. Christus macht im Neuen Testament deutlich, dass diese Gesetze nicht dem ursprünglichen Willen Gottes entsprechen, aber am Ende nötig waren. Das Zweite, was wir nun sehen, ist das Recht, nämlich das Recht, das der Erstgeborene hat. Und das wird klar festgelegt, der Erstgeborene, egal von welcher Frau er kommt, kriegt den doppelten Erbteil. Egal, ob es die Frau ist, die du mehr magst, oder die Frau, die du nicht so gern magst. Man kann das Gesetz, das Prinzip dieses Gesetzes auch ausweiten. Was wir zum Beispiel bei Jakob und Esau sehen, ist, dass Jakob sich sein Erstgeburtsrecht erschlichen hat. Es stand ihm gar nicht zu. Er hat es seinem Bruder mit einem Trick abgekauft. Sein Bruder, der auf dem Feld war, der gejagt hat, der erschöpft und müde nach Hause kam, dem hat er ein Linsengericht vorgesetzt und gesagt, hier, du, der du hungrig bist und der du erschöpft bist und der Kraft brauchst, iss und dafür ich dein Erstgeburt. Wir sehen im Leben Jakobs mehrmals solche Dinge, wie er falsch handelt. Und dann selbst, als er zu Isaak, zu seinem Vater ins Zelt eingeht, packt er sich noch in Schafshaar ein, damit er ja so wirkt, als ob er Esau wäre. Und dass es so wirkt, als ob er der Erstgeborene wäre. Er schleicht das Erstgeburtsrecht. Aber Gott sagt eigentlich, ihm steht das Erstgeburtsrecht nicht zu. Und Jakob war von dem Tag an auf der Flucht vor seinem Bruder, weil er Angst vor seinem Bruder hatte. Weil er genau wusste, er hat falsch gehandelt. Gott sagt, wenn ein Vater seinen Kindern das Erbe austeilt und seinen Lieblingssohn bevorzugt, dann sündigt er. Eltern können nicht einfach sagen, so, ihr seid meine Kinder. Und dich mag ich besonders gern, deswegen kriegst du 2/3 meines Besitzes und ihr drei, ihr dürft euch mit dem letzten Drittel zufrieden geben. Das ist nicht das, was Gott im Sinn hat. Klar, wir haben in Deutschland rechtliche Regelungen, dass man mit Testamenten festlegen kann, wer was kriegt und wer wie viel vom Besitz bekommt. Aber das war auch nicht die Idee von dem Wort Gottes. Die Idee war, dass der Erstgeborene zwei Teile bekommt, also man könnte übersetzen den doppelten Teil, also doppelt so viel bekommt wie der Nächstgeborene. Und so staffelt sich das dann Stück für Stück runter. Der Erstgeborene hat das Recht, das zu bekommen, was ihm zusteht. Auch wenn der Vater ihn nicht gemocht hat. Vielleicht hat der Vater ihn gemocht, aber vielleicht hat er einfach den Sohn seiner Lieblingsfrau bevorzugt. Das ist der Zweitgeborene. Aber das wäre nicht fair gewesen im Auge Gottes. Und das Interessante ist die Begründung, die Mose hier gibt. Er sagt im Vers 17, sondern er soll den Erstgeborenen, nämlich den Sohn der Verschmähten, anerkennen, indem er ihm von allem, das, was vorhanden ist, zwei Teile gibt. Denn dieser ist der Erstling seiner Kraft und das Recht der Erstgeburt gehört ihm. Also wir sehen, das Recht der Erstgeburt gehört ihm. Weil er der Erstling seiner Kraft ist. Der Erste, der aus ihm hervorgegangen ist. Der erste Nachfolger, egal von wem der kam. Ihm gehört das Erbrecht. Er soll erben, auch wenn er von der Verschmähten kommt. Und das bringt uns eigentlich zum Kern dieses Predigtextes. Vers 17 ist wirklich der Kern des Abschnittes, den wir verstehen müssen. Denn all das, was wir im Vers 17 lesen, deutet auf so viele Art und Weise auf Christus hin. Achtet darauf, er fängt an, sondern er soll den Erstgeborenen, nämlich den Sohn der Verschmähten, und Christus war der Sohn der Verschmähten. Jesus Christus ist von einer Jungfrau geboren worden, als ob die Juden gedacht hätten, sie wäre Jungfrau gewesen. Damals, wenn du verlobt warst, versprochen warst und schon schwanger warst, dann warst du ausgestoßen aus der Gesellschaft. Dann gab es kein Ja, wir nehmen dich wieder auf. Wir umarmen dich. Wie oft hören wir heute noch von Geschichten, dass muslimische junge Frauen, Mädchen Panik bekommen, wenn sie schwanger werden, weil sie genau wissen, dass sie von ihrer Familie ausgestoßen werden können. Und dass sie alles tun, um es zu verschweigen. Und es war nicht anders in Israel damals. Als Maria schwanger wurde, war sie im Prinzip eine Ausgestoßene. Es kann gut sein, vielleicht etwas spekulativ, dass sie keinen Platz in der Herberge bekommen haben, weil die Herbergenbesitzer herausgefunden haben, dass die beiden noch gar nicht verheiratet waren. Maria war die Ausgestoßene, die verschmäht wurde vom Volk Gottes, die als Außenseiterin gesehen worden ist. Und von ihr kam Christus. Von ihr wurde Christus geboren. Er, der Messias, der die Erlösung für uns gebracht hat, ist von der Verschmähten gekommen. Und wie bezeichnet ihn Gott? Er bezeichnet ihn als mein Sohn. Und Paulus später sagt, er ist der Erstgeborene unter den Brüdern, unter den Geschwistern. Er ist die Erstgeburt. Er ist derjenige, dem dieses Erbrecht zusteht. Wir sehen also hier schon die zweite Parallele. Der Erstgeborene ist Christus. Paulus sagt in 1. Korinther 15, er ist der Erstgeborene, der Erste, der aus den Toten auferstanden ist. Der Erste, der vorangegangen ist, ist der, der das Erbe schon erhalten hat. Paulus sagt immer wieder, wir werden miterben mit Christus. Wir müssen es verstehen, das Recht des Erstgeborenen hier bedeutet nicht, dass die anderen nicht erben sollten. Sie sollten mit dem Erstgeborenen erben, aber der Erstgeborene war der Erste, dem das Erbe ausgeteilt worden ist. Und so verhält es sich zwischen Christus und uns. Christus ist jetzt schon in seinem Erbe. Und er sitzt jetzt schon zu Rechten Gottes. Und er hat das Erbe zuerst bekommen und wir werden mit ihm das Reich der Himmel erben. Das ist das, was Gott uns verspricht, das ist das, was die Apostel immer wieder betonen, wir werden mit Christus zusammen erben, mit ihm zusammen sein. Wir werden mit ihm vom Vater erben. Aber dann sehen wir noch eine dritte Parallele auf Christus, nämlich die eigentliche Begründung, denn dieser ist der Erstling seiner Kraft. Diese Parallele dürfen wir einfach nicht übersehen, denn was uns Paulus in 1. Korinther 15 deutlich macht, die Kraft, die Gott bewiesen hat, war die Auferstehung. Und Christus ist der Erstling dieser Kraft. Christus ist der Erste, der diese Kraft erlebt und erfahren hat. Der Erste, der von den Toten auferstanden ist. Hey, wir könnten jetzt argumentieren, dass Lazarus nicht vor ihm auferstanden hat. Christus nicht Lazarus vor ihm auferweckt. Ja, aber Lazarus ist wieder gestorben. Christus ist der Erste, der wahrhaftig auferstanden ist zum ewigen Leben bei Gott. Er ist der Erste der Kraftwirkung Gottes, der Erste, der die Kraft seines Vaters erlebt hat, der Erste, der aus der Kraft des Vaters hervorgegangen ist. Deshalb gebührt ihm alle Ehre. Deshalb ist er der Erstgeborene unter allen. Und deshalb gebührt ihm mehr als nur der doppelte Teil von dem, was wir erben. Dann verdient er so viel mehr Ehre und Herrlichkeit, Größe. Und es ist interessant, weil wir neigen dazu, zu sagen, wir sollten Christus anbeten und ihm Ehre geben, weil er uns erlöst hat. Ja, also wenn wir über unsere Erlösung nachdenken und das uns nicht zum Dank und zum Lob anregt, dann haben wir die Erlösung nicht verstanden. Aber Christus gebührt die Ehre unabhängig davon, dass er uns erlöst hat. Achte darauf, was Paulus in Philipper 2 schreibt, als er an die Gemeinde schreibt und über die Demut Christi schreibt, dass er sich gedemütigt hat und gehorsam war bis zum Kreuz, ja, zum Tod am Kreuz. Dann heißt es darum, hat ihn Gott auch über alle Maßen erhöht und ihm einen Namen verliehen, der über alle Namen ist, damit in dem Namen Jesus sich alle Knie derer beugen, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind und alle Zunge bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Am Ende der Zeiten werden alle im Himmel und auf Erden und unter der Erde, alle himmlischen Wesen, alle Dämonen und alle Menschen werden eines Tages Christus die Ehre geben und ihn loben und preisen für das, wer er ist. Unabhängig davon, ob Christus für sie gestorben ist oder nicht. Unabhängig davon, ob sie errettet sind oder nicht, sie werden Christus preisen. Der Erstgeborene erhält alle Ehre und allen Ruhm und allen Lob, weil er der Erstgeborene ist, weil er Christus ist, weil er der Sohn Gottes ist. Und ich denke, wir müssen anfangen, Gott als das zu sehen, wer Gott ist, als den zu sehen, der Gott ist. Wir müssen Christus als erstes sehen, als der, der ist, und nicht anfangen zu fragen, aber was hat er für mich getan? Wir neigen dazu, unsere Dankbarkeit immer erst zum Ausdruck zu bringen, wenn wir etwas bekommen haben. Wir wollen erst, um dann zu geben. Wir wollen erst, um dann zu loben. Aber da funktioniert es nicht. Gott verdient alle Ehre von Beginn der Zeit bis in alle Ewigkeit. Und Christus, der Erstgeborene, hätte Anrecht auf das gesamte Erbe seines Vaters. Das ist seine Gnade, das ist mit uns. Wir müssten Christus ehren und loben und preisen und verherrlichen, selbst wenn wir nicht durch ihn erlöst worden wären. Gott sei Dank sind wir durch ihn erlöst worden. Gott sei Dank sind wir durch sein Blut reingewaschen. Und Gott sei Dank werden wir, weil er auferstanden ist, mit ihm auferstehen und ihm folgen. Mit ihm erben. Ich verstehe, dass wenn wir diese Abschnitte lesen, dass die Schwierigkeit oft die ist, dass wir denken, hier stimmt doch was im Gesetz Gottes nicht. Hier widerspricht sich doch was. Aber wir müssen darauf vertrauen, dass Gott sich nicht widerspricht. Und wir müssen immer wieder schauen, wo zeigt uns das Christus? Wie deutet uns das auf Christus hin? Wo sehen wir hier Christus? Jesus selbst, als er mit den Jüngern nach Emmaus gegangen ist, nach seiner Auferstehung und sie nicht erkannt haben, hat mit ihnen geredet und hat ihnen gezeigt, wie das gesamte Alte Testament auf ihn hindeutet und von ihm spricht. Das heißt, wir müssen im Alten Testament und auch in den Gesetzestexten irgendwo Christus finden können. Hier Christus offenbart worden als der Erstgeborene. Der Erste, der durch die Kraft Gottes hervorgegangen ist zum ewigen Leben, dem wir folgen werden, als seine Erstgeborenen.